Mahnwachenbewegung war 2014 in Deutschland eine hoffnungsvolle Neuauflage der Friedensbewegung. Doch sie zerlegte und zersplitterte sich an großen Egos. Worin liegt der Grund für den verteilten und zersplitterten Widerstand in Deutschland? Vielleicht in der Erziehung? Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu Nuviso Talk. Mein Name ist Hagen Grell und ich habe mir zu diesem Thema heute Miro von Unblocked eingeladen, YouTuber, Meinungsblogger und Erzieher. Miro, vielen Dank, dass du da bist.
Ja, danke, dass ich hier sein kann.
Klasse. Ich möchte mit dir gerade über diese zwei Themen reden, weil wir auch bei diesen beiden Themen, sag mal, ein sehr großes Pferd auch im Rennen haben. Du selbst bist Erzieher, hast mit Erziehung zu tun. Für mich ist es ein großes Thema, weil ich auch mit vielen Schulverweigerern zu tun habe. Und auf der anderen Seite haben wir beide uns in der Mahnwachenbewegung sehr engagiert und waren dort sehr euphorisch aktiv und haben da viel versucht zu bewegen und dann eben gemerkt, wie sich dort halt Leute aneinander gekommen sind. Du hast es mir im Vorgespräch auch beschrieben, teilweise man nicht verstanden hat, wie da die Egos dann so aus dem Ruder gelaufen sind. Und mich würde vielleicht erstmal interessieren, dass du mal so von deiner Mahnwache auch erzählst, wie da so die Geschichte abgelaufen ist, was dann passiert ist und das mal aus deiner Sicht zu hören.
Ja, anfangs war das einfach so gewesen, dass alles gut lief. Wir haben uns da zusammengefunden. Also es gab ganz am Anfang zwei Mädels, die das organisiert hatten in Bonn. Die sind aber nach kurzer Zeit dann abgesprungen, weil sie es dann zeitlich nicht mehr auf die Kette bekommen haben. Und dann gab es andere, die das dann halt übernommen haben. Und ich habe das also mitbekommen, wollte mich damit einbringen, habe dann gesagt, so, ja, das mache ich jetzt. Und die haben dann auch direkt gesagt, dass das okay geht. Und dann war aber, ja, lief das alles gut und wir haben viel gemacht, viel organisiert. Wir hatten auch einen Flashmob gemacht, den man auch noch auf YouTube sehen kann und so. Das waren auch richtig aufwendige Sachen und es war alles gut. Wir hatten aber nie ein internes Orga-Team gehabt. Also es hat sich alles irgendwie von selbst ergeben. Und dann gab es aber irgendwann den Punkt, wo man gemerkt hat, okay, irgendwie geht es hier nicht mehr weiter. Man will das weiterentwickeln. Und dann kamen Ideen auch aus Berlin. Zum Beispiel dieses Schreiben, was dann so irgendwie sehr viele Mahnwachen übernommen haben, was man am Anfang der Mahnwache vorliest, wo ich mir halt gedacht habe, das macht halt überhaupt gar keinen Sinn.
Das war so eine Grundsatzerklärung.
Ja, genau. Also da standen dann so 10 Punkte drin, wofür wir stehen und was wir hier machen und was wir nicht akzeptieren wollen und so weiter. Und ich habe mir erstmal gedacht, von der Schematik her macht das keinen Sinn. Eigentlich müsste man das als Tonband im Hintergrund laufen lassen, weil wir Laufpublikum größtenteils hatten. Also vielleicht waren 10%, wenn es hochkommt, sind da stehen geblieben und das waren auch immer die Leute, die sowieso immer da waren und die uns auch kannten, was ja auch schön war, aber in der Hinsicht war es halt irgendwie dann unnötig gewesen, uns dann neu vorzustellen und nach so 10 Minuten hatten wir dann immer komplett anderes Publikum gehabt und das hat von der Technik einfach keinen Sinn gemacht und dann gab es halt auch so Aussagen, die so gekommen sind, die einfach für mich gar keinen Sinn gemacht haben, so dass man jetzt für mehr Demokratie ist und ich habe das Modell schon für mich ab dem Zeitpunkt schon abgelehnt gehabt, weil ich schon verstanden habe, dass das nichts weiter als eine Herrschaftsform ist, wo eine Minderheit über eine Mehrheit bestimmt, auch wenn man da mitbestimmen kann oder so, das ist halt, habe ich gemerkt.
Die Repräsentanten sind die Minderheit, die dann über die Mehrheit bestimmen.
Genau. Und es hat für mich einfach gar keinen Sinn ergeben. Es macht auch moralisch gar keinen Sinn. Gerade als Friedensaktivist kann ich sowas nicht unterstützen. Demokratie basiert auch immer auf Gewaltausübung. Wenn man jetzt nicht praktisch diesen Maßnahmen, die da gefordert werden, Folge leistet, hat man praktisch die Polizeigewalt vor der Tür. Mhm. Ja, weil man dann die finanziellen Leistungen, das heißt Steuern, nicht erbringt. Und das kann ich halt als Friedensaktivist nicht hinnehmen. Das war einer der Punkte, wo ich gesagt habe, okay, ich habe das mal in einem Text analysiert, die einzelnen Punkte mal auseinandergenommen. Dann stand da sowas noch drin, wie wir sind gegen die GEZ, sofern sie jetzt gewisse Berichterstattungen nicht bringt. Und ich habe aber mir gedacht, lass uns das doch abändern. Wir sind komplett gegen GEZ, weil GEZ auf Zwang basiert. Mir kann auch keiner die Wendy oder sonst irgend so ein Blatt, die Bild oder sowas aufzwingen. Und ich will das genauso wenig mit den Medien haben. Also ich will selber entscheiden, was ich unterstütze und was nicht. Und das waren einfach so kleine Dinge, wo ich das dann gesagt habe, was bei vielen als persönlicher Angriff gesehen wurde und man nicht sachlich darüber reden konnte.
Also es war. Das heißt, du hast einfach deine Bedenken dort gebracht und dann kamen halt Leute, die gesagt haben, du greifst mich damit persönlich an.
Ja, also die Reaktion von denen war einfach emotional, wo ich eigentlich nur sachlich da mit ihnen reden wollte. Und das hat mich halt irgendwie geärgert, weil man an eine Grenze kam, wo es dann nicht mehr weiterging. Und das Ganze war dann halt schwierig, da überhaupt weiter nach vorne zu kommen, wenn man schon an so Kleinigkeiten irgendwie aneinander gerät. Und dann wurde immer das so gesehen, alles, was aus Berlin kommt, ist gut. So, da waren gewisse Persönlichkeiten dann bei uns auch, die dann auch für mich heutzutage, wo ich das erkannt habe, auch sehr viel Nonsens verbreitet haben. Aber es wurde einfach gesagt, ja gut, die sind jetzt, die haben sich da etabliert, die haben einen gewissen Rahmen schon, eine gewisse Größe, die kann man auch bei uns sprechen lassen. Und das habe ich jetzt auch nochmal in ein Video reingepackt. Es sind einfach sehr viele Sachen, die einfach nicht hinterfragt wurden, wo man einfach gesagt hat, gut, das ist jetzt alternativ.
Es gab ja da einige Berliner, die unterwegs waren in ganz Deutschland. Ken Jebsen, Petram Scheyer.
Genau.
Wie hast du jetzt bei RT gearbeitet?
Lea Frings.
Genau.
Aber
genau.
Die arbeitet ja nicht mehr.
Ach so, okay. Ja. Und da sind viele Leute, gerade aus Berlin auch, ich wüsste gar nicht, ob bei anderen Mahnwachen auch so viel als Mahnwachler da unterwegs gewesen sind. Mhm. Und die haben das da ein Stück weit mitbestimmt. Ne? Aber interessant ist auch das Symptomatische bei den Mahnwachen, was man auch bei späteren Bewegungen immer noch gesehen hat, wobei es jetzt schon langsam besser geworden ist, aber dass dann, sobald jemand halt auch, ich sag mal, in eine andere Richtung gehen wollte von irgendwas, die von der Vorstellung eines anderen abgewichen ist, schon gab es so eine direkt persönliche Anfeindung. War das bei euch auch so?
Ja, also wir hatten da sehr viele Streitereien, gerade gegen Ende hin gehabt, wo ich hatte da ein großes Bedürfnis, irgendwie da was Neues reinzubringen, neue Ideen und so. Es gab Leute, mit denen konnte man da wirklich gut auch drüber reden, aber genauso gab es andere Leute, die ihre Meinung als unfehlbar angesehen haben. Und wenn man mit denen dann über gewisse Dinge diskutiert hat, es war genauso, wie als würde man mit Leuten von der Straße über ja, also diese ganzen alternativen Themen diskutieren, das führt zu nichts in den meisten Fällen. Und ja, es war einfach ärgerlich. Also man will praktisch die Bewegung einfach nur weiterentwickeln und daraus wird dann immer so ein Problem gesehen. Was ich auch mal versucht habe, ist so eine Struktur, so eine interne Orga zu bilden und dann wurde mir vorgeworfen, dass ich so ein Pyramidensystem installieren will, wo die anderen gar nicht mehr mitbestimmen können. Und das ist halt überhaupt nicht der Fall.
Wo man auch so eine gewisse, ich hatte das auf dem Kanal von Nicola Alexander kürzlich gesehen, der hat von einer, wie hat das genannt, eine Trojanophobie, eine paranoide Trojanophobie. Das heißt, man stellt sich immer vor, irgendjemand will jetzt hier sinistere Pläne im Hintergrund gestalten. Jeder, der etwas anderes denkt als ich selber, hat einen finsteren Plan, arbeitet beim Verfassungsschutz oder ist für Putin, bei Putin angestellt oder bei den Amerikanern oder was weiß ich so. Ne? Gab es das bei euch auch so, dieses Verschwörungsdenken da?
Ja, also es war sehr viel, misstraut, ne? Ja, es war auch sehr viel Angst einfach da, also dass das unterwandert wird. Und so wurde ja auch immer wieder auf den Mahnwachen gesagt. So. Und da war schon großes Misstrauen in der Gruppe untereinander da. Und das ist bei mir dann insofern eskaliert. Ich habe mich um die Homepage gekümmert, weil ich das einfach dann Interesse daran hatte und das einfach gut konnte. Ich habe praktisch die für die gebaut und gelayoutet und habe dann aber auch viele Änderungen vorgenommen. Und ich wollte es mir einfach nicht bieten lassen, dass gewisse Leute hingehen und einfach jetzt wahllos auf der Struktur, die ich aufgebaut habe, dann ihre Sachen posten. Das hat die komplette Struktur von der Seite zerstört und sieht dann nicht mehr so attraktiv nach außen aus. Und gerade die alternative Szene hat ja unheimlich viel zu kämpfen, praktisch im Mainstream ernst genommen zu werden, weil viele Sachen so unprofessionell sind. Und deswegen war es mir so wichtig, dass das auch nach außen hin so aussieht. Also gerade die Mainstream-Leute sind ja auch oberflächlich, die achten da sehr genau darauf, wie das dann aussieht. Und wenn dann einer hingeht und das dann komplett zerschießt, weil er einfach da überall was reinschreibt, wo es halt nicht hingehört, das hat mich geärgert. Dann habe ich die Sachen rausgenommen, habe gesagt, gut, ich habe es jetzt erstmal rausgenommen, wir gucken einfach am Wochenende, dass wir es dann wieder gemeinsam reinstellen. Und dann kam der Hammer, dann wurde mir vorgeworfen, ja, du reißt das hier an dich und ja, du lässt uns gar nicht mehr mitbestimmen. Und wie mit mir geredet wurde, wie mit so einem Kleinkind, so, du setzt das jetzt sofort wieder rein. Und da habe ich gesagt, nee, wir können normal reden, wie erwachsene Menschen, oder wir lassen es. Ich habe die Seite gebaut, ich habe sie zwar praktisch für die Mahnwache gebaut, aber ich bin jetzt auch euch nichts schuldig. Jeder arbeitet hier trotzdem, dass man in der Gemeinschaft arbeitet, auch eigenverantwortlich. Und wir gucken am Wochenende darauf. Und ich will auch gar nicht, also das hatten wir dann über Facebook oder über irgendeinen Chat geklärt. Und da hatte ich auch schon gar keinen Bock drauf gehabt, weil über so Chats kann man viele Dinge nicht klären, weil diese ganze nonverbale Kommunikation auch fehlt und dass so eine kaputte Kommunikation ist und dann viele Probleme auch entstehen, weil man sich nicht sieht. Mhm. Und deswegen, ich wollte das einfach da regeln. Man hätte es einfach anders einbauen können. Also es war ein ellenlanger Text mit noch Videos, alles das liest sich einfach kein Mensch durch. Und,
das ist interessant, ja. Das waren ja auch die Parallelen dort zu sehen zwischen den verschiedenen Mahnwachen auch. Also ich hatte das ja auch, wo immer auch so dieses, dann klärt man das in einem Chat, aber man klärt es eigentlich gar nicht. Es wird nur alles viel schlimmer und es schaukelt sich so hoch. Und würdest du auch sagen, weil das ja, bei dem Website-Beispiel war es jetzt sehr deutlich auch, dass diese Fähigkeit zur Kommunikation und auch zur Kooperation, dass die auf so einem Level, wo die Hierarchie nicht von vornherein geklärt ist, wie zum Beispiel in einem Angestelltenverhältnis oder so, dass viele von den Leuten quasi das nie irgendwie so gelernt hatten, so war mein Eindruck irgendwie.
Also ja, bin da in dem Fall mit der Webseite, bin ich mit einem aneinander geraten, der ist erst im Herbst vorletzten Jahres dazugekommen und hatte dementsprechend gar nicht so viel mit der Mahnwache zu tun gehabt, hat sich aber da immer mehr rausgenommen, sich immer mehr da ans Mikro gestellt, was ja okay ist, was ja gut ist, wenn sich Leute einbringen wollen. Nur er hat das Ganze an sich gerissen irgendwie und hat sich da so in den Vordergrund gespielt, was halt überhaupt nicht gepasst hat und hat sich in eine Position reingesetzt, die ihm einfach nicht gerecht war. Also so eine Bestimmerposition uns gegenüber, die wir das schon seit über einem Jahr organisieren. Mhm. Und diese ganze Situation mit der Webseite ist dann so weit eskaliert, dass dann alle aus der Mahnwache gegen mich argumentiert haben und auch das alles über den Chat geklärt haben, obwohl ich gesagt habe, ich will das am Wochenende mit euch klären. Aber da wurde gar nicht gewartet, wurde immer weiter rumgeschossen. Und der Höhepunkt lag darin, dass einer des internen Orga-Teams, also wir hatten ja keine wirklich feste Struktur, aber es gab drei Leute, die das von Anfang bis Ende mehr oder weniger konstant getragen haben. Also ich muss auch zugeben, dass ich da nicht so konstant dabei war, aber trotzdem sehr oft. Und in der Situation war es dann so, dass einer praktisch, der das mit mir und einem anderen praktisch von Anfang an gegründet hat, hat einer anderen Person aus der Mahnwache eine E-Mail geschickt, dummerweise in einem Verteiler, wo ich auch noch drin stand, hat mich also nicht aus dem Verteiler rausgenommen und in dem Schreiben stand drin, dass ich die Bewegung wohl unterwandert hätte, um sie zu spalten. Und das fand ich halt super krass, weil ich irgendwie, also man arbeitet mit denen zusammen, man empfindet diese Person als total locker, total nett und so und dann kommt auf einmal so eine Retourkutsche. Und das war für mich der Punkt gewesen, wo ich mir gesagt habe, so, ja, hier ist der Punkt überschritten, ich habe keinen Bock mehr darauf. Auch, dass alle auf mich eingeschossen haben, ohne einfach bis aufs Wochenende zu warten, dass man noch vernünftig miteinander redet. Ein riesen Kommunikationsproblem. Ich glaube auch von den Leuten ein riesen Problem damit, dass sie Streitereien im reellen Leben nicht aushalten können. Das kann man ja über das Internet relativ simpel klären. Und da ist man ja in der Distanz und deswegen gibt es ja auch diese ganze Hater-Community und so. Viele von denen würden sich im Leben gar nicht trauen, die Dinge zu äußern, die man da so schreibt. Und ja, das hat mich halt dazu gebracht, diese ganze Bewegung zu verlassen. Danach wurde noch versucht, auf mich einzureden. Also es gab einen einzigen, der mich angerufen hat und mit mir mehrmals telefoniert hat und meine Sicht der Dinge einfach hören wollte und mir auch in einer gewissen Weise Glauben geschenkt hat. Aber das hätte er gar nicht müssen. Er hat mir einfach nur mal zugehört. Und das habe ich bei allen anderen nicht gesehen. Und das fand ich halt so schockierend. Gerade bei Leuten, die sich Friedensaktivisten auf die Stirn schreiben, und mir sowas vorwerfen, habe ich mir gedacht, wofür mache ich mir eigentlich die Riesenarbeit, die ich mit manchen Dingen hatte, allein dieses Video zu produzieren über den Flashmob, den wir da gemacht haben. Und wie ich mich da auch sonst eingebracht habe. Und man hat auch sonst eine super Ebene und dann kommt halt sowas. Mhm. Und ja.
Wir wollen das ja jetzt auch trotzdem nicht, oder ich möchte das auch nicht als eine Abrechnung jetzt einfach sehen. Ne? Ich meine, es ist auch wichtig, die Geschichte zu erzählen und auch mal dazu reflektieren, dass die Leute auch generell aus der Mahnwache, viele werden sich da wieder erkennen. Das wird auch dafür helfen, das mal ein bisschen aufzuarbeiten. Grundsätzlich fand ich aber auch das sehr, sehr interessant. Deswegen stellen wir auch gleich den Bezug auch dahin her, mal zu gucken, was da für Prozesse ablaufen. Also wenn man das quasi von den Leuten mal wegnimmt und mal schaut, wie kann es denn sein, dass so viele Leute, die sich für den Frieden einsetzen, die sagen, okay, wir wollen hier, dass sich auch das System ändert, die erkannt haben, dass das System quasi riesige Probleme für alle bedeutet, also mit Sachen, die jeder sofort recherchieren kann, also die allein die Waffenverkäufe, die Sozialpolitik, jetzt haben wir natürlich die Migrationspolitik, was auch Gesetzesbrüche, Völkerrechtsbrüche und so weiter alles beinhaltet, wo man ganz einfach eindeutig weiß oder sehen kann, dass es da eine Partei gibt, also jetzt nicht keine politische Partei, sondern eine Partei von Leuten, die offensichtlich sehr viel Chaos stiften wollen und das auf jeden Fall tun. und sich dann aber stattdessen gegenseitig zu zerlegen, stattdessen bei kleinsten Sachen so auseinanderzugehen und wo man selbst, wenn man danach nochmal forscht, merkt, es gab vielleicht den einen oder anderen, der tatsächlich ein Agent war oder irgendwas, ne? Aber der Großteil sind einfach wirklich Missverständnisse und Kommunikationsprobleme gewesen. Ne? Und da fand ich halt interessant, gerade mit dir auch mal drüber zu schauen, du beschäftigst dich ja auch als Erzieher selber damit, wie unsere Kinder aufgezogen werden. Und unsere Kinder kann man natürlich dann auch wieder auf sich selber schauen, wie wir auch aufgewachsen sind. Ne? Vielleicht kannst du erst mal grundsätzlich beschreiben, wie dein Alltag aussieht als Erzieher und was du da schon so beobachtet hast.
Ja, also momentan arbeite ich an einer Ganztagsschule, an einer Grundschule und bin da praktisch für die Nachmittagsbetreuung zuständig und unterstütze die Kinder einfach da in der Freizeitbeschäftigung und beschäftige mich mit denen, wobei die größte Zeit, also viel Zeit auch auf Konfliktlösungen rausgeht, was aber auch meine Stärke ist, weswegen ich auch überhaupt den Beruf angestrebt habe. Mhm. Einfach auch eine Hausaufgabenbetreuung bin ich auch mit dabei. Und ja, so, das ist so mein Alltag, ja. Mhm.
Ist deine Schule schon eine, wo du sagst, die ist schon ein bisschen progressiver oder siehst du da auch schon viele von diesen Effekten, die wir jetzt auch beobachtet haben, die sich dann in den kranken Erwachsenen äußern?
Also es ist schon in der Hinsicht eine andere Schule, weil sie einfach einen großen Raum hat, eine große Fläche hat, ein bisschen außerhalb ist und auch in der Umgebung sind eher Rentner untergebracht. Also es hat was Dörfliches, obwohl es in der Umgebung von Köln ist. Mhm. Da laufen Schafe auf der Fläche rum und Hühner auch, die werden auch nachmittags freigelassen und so. Und die Kinder sind das gewohnt. Die haben auch alle so Lagertraditionen, das heißt, die Kinder bauen sich alle ihre kleinen Lager da auf, handeln auch miteinander und da entstehen unheimlich viele Sozialkompetenzen, aber auch Lernprozesse, die von einigen leider nicht so als Lernprozesse wahrgenommen werden. Und das ist so der schöne freizeitliche Teil. Die haben auch AGs. Aber da gibt es natürlich noch den straffen Rahmen, der da drumherum ist, dass es halt eine normale Ganztagsschule ist, die halt sich nach staatlichen Vorgaben praktisch richten muss und da relativ wenig Raum für die Kinder lässt, sich eigenständig zu entwickeln, eigene Fähigkeiten, eigene Interessen zu entwickeln und ja, einfach auch sich mal so zur Ruhe zu kommen. Und ja, die werden da halt so in einen Alltag reingeschmissen, der sehr eng strukturiert ist. Man kennt das ja von sich selber auch. Viele sagen, ja, wir sind alle da durchgekommen. Aber ich meine, wenn man sich anguckt, wo die Gesellschaft steht, dann ist das ja jetzt nicht so positiv.
Und auch immer die Aussage, meine Eltern haben sich zu dem und dem gezwungen, aber es hat mir nicht geschadet im Endeffekt.
Ja, ne? Ja. Ja, und im Endeffekt wird den Kindern da sehr insgesamt leider noch viel zu wenig Raum eingeräumt, wo man jetzt sagt, dass sie sich selber da mitbestimmen können und dass sie auch ernst genommen werden. Also man hat immer noch dieses Bild, dass erwachsene Menschen automatisch die richtigen Ideen haben, die besseren Ideen haben, was sich leider jetzt, wenn man so auf die Geschichten so blickt und wie gesagt, wo wir jetzt gerade stehen, wenn man sich gerade auch die Erwachsenen anguckt, das hat ja jetzt nicht wirklich Aussagekraft. Ja, aber es wird halt den Kindern wird da leider nicht viel Raum gegeben, sich da eigenständig mit einzubringen. Und das ist halt das Riesenproblem, was zu sehr vielen anderen Problemen führt, zu Konflikten untereinander. Und ja, die wir dann auch im Nachmittag täglich zu lösen haben.
Und war das auch deine Motivation, da Erzieher zu werden oder wie bist du dazu gekommen?
Ja, Erzieher bin ich geworden, weil ich ehrlich gesagt durch eine RTL-Sendung, Shame on Me,
Supernanny.
Ja, nee. Es war der, wie heißt der, Martin Sonnenborn oder irgendwie so, nicht der von der Die Partei,
ja.
Aber der Sonnenburg, glaube ich, heißt der, aber die haben sehr ähnliche Namen. Es war ein Sozialarbeiter und über den ging diese Sendung und er war Streetworker, war auf der Straße und hat halt den Kindern geholfen und man konnte halt die Prozesse sehen bei den Kindern, wie diese praktisch ihr Selbstbewusstsein wieder gefangen haben und so weiter. Und gerade das hat mich da, ich habe schon von Kindheit an irgendwie so einen starken Gerechtigkeitsdrang und will Menschen auch helfen und so. Und das war einfach was, wo ich gedacht habe, boah, das will ich auch machen. Ich habe auch früher ein bisschen Seelsorge für Freunde und so gemacht. Mehr war schlecht als recht, wenn ich da ja mittlerweile drüber nachdenke. Aber ich habe es gemacht und hatte so ein Interesse dran. Und ja, das war so der ausschlaggebende Grund, weil ich gemerkt habe, das will ich machen, ja. Mhm.
Und so, wir können ja auch mal genau gerade schauen von den Bezug zur Mahnwache auch wiederherstellen und zu den Erwachsenen, die teilweise dann gekränkte Egos haben. Ich hatte kürzlich Hans-Joachim Maas im Gespräch, der hat auch von einer narzisstischen Gesellschaft gesprochen, die quasi narzisstisch unterernährt ist, sondern quasi einen kranken Narzissmus hat. Und ich denke, das zeigt sich auch, was wir als Egos beschreiben, darin wieder. Und wir hatten ja auch im Vorgespräch da schon ein paar Elemente angesprochen, die ich vielleicht auch gleich mal aufgreifen möchte. Und zwar Medien, wie die Medien quasi auch Kinder und Jugend beeinflussen. Du hast ja da auch ein spezielles Auge drauf. Vielleicht kannst du da mal beschreiben, wie das aus deiner Sicht ist.
Ja, also ich habe ja auch eine kleine Schwester, die selber viel konsumiert, was das angeht. Natürlich hat meine Mutter da auch ein genaues Auge drauf und ist auch streng. Auch strenger als andere, aber es wird halt trotzdem, beschäftigt man sich damit, womit sich auch meine Schwester dann beschäftigt. Und man bekommt es auch so mit, weil ich bin viel im Internet ja unterwegs und weiß halt, was da abgeht. Allein wenn man die YouTube-App aufmacht, da hat man ja diesen tollen Tab, wo dann draufsteht, was die dumme Masse so konsumiert. Und da, wenn man sich das so einfach durchscrollt, das ist der pure Wahnsinn, einfach nur total oberflächlich. Geistlos und einfach leer, oberflächlich, ja, habe ich schon gesagt, es ist einfach, es macht einfach irgendwie auf Kinder nicht so viel Sinn, wenn man die damit beschäftigen lässt. Mhm. Und das Schlimme ist noch, wenn dann andere Dinge dazu kommen, die halt auch noch eine richtig negative Wirkung mit sich tragen. Das habe ich vor allem durch den Tilman Knechtel mitbekommen oder, wie heißt das nochmal?
Der Kanal, Trau keinem Promi?
Nee, es gibt noch einen Amerikaner, der, egal. Mhm. Auf jeden Fall gibt es noch einen amerikanischen Kanal, der das auch thematisiert, oder es gibt noch mehrere Kanäle, die Satanismus praktisch in der Musikbranche auseinandernehmen. Und da
Symboliken zum Beispiel oder so.
Genau. Mhm. Und da einfach zeigen, was da praktisch den Kindern vermittelt wird. So, man hat früher mal so gesagt, bei Leuten wie Miley Cyrus oder früher noch Britney Spears oder so, wenn die so krass sich verändert haben, das war einfach, die wollten sich von ihrer Kindheit lösen. Aber wie haben die sich von ihrer Kindheit gelöst? Die sind praktisch von einer normalen Persönlichkeit, sind die in so eine total perverse Persönlichkeit abgedriftet.
Übersexualisiert.
Genau. Die, wo den Kindern dann oder den Jugendlichen dann, wie bei Rihannas S&M oder SM-Video, ich weiß es nicht, wie genau der Titel ist, da stranguliert sie sich halt da selber und halb nackt. Und das ist im Sinn halt so Sachen, sollen damit praktisch die Teenies aufwachsen, ist das so praktisch denen ihr Vorbild irgendwie. Und das hat natürlich einen Einfluss auf die unterschwellig, aber auch so direkt. Und
auch bei Miley Cyrus hast du ja auch gerade diesen krassen Kontrast, der dort halt hergestellt ist, wo sie sich dann trotzdem quasi wie so auf diese Symbole, die ihre Kindheit noch symbolisieren, noch darstellen, quasi die noch mit reinnimmt in eine Show, die dabei quasi komplett ins Sexuelle abdrifft, auch ins Perverse oder ins Unnormale, sagen wir mal so, also unnormal im Sinne von, dass es nicht das Übliche ist, halt geht, sexuelle Besonderheiten, wo dann die Kinder quasi so diesen Kontrast haben, sie ist quasi so angezogen wie so ein Kuschelbär oder was weiß ich so, ne, und oder hat hier dieses, hab diesen einen Auftritt noch im Kopf, wo sie, glaube ich, so Kuschelbär-BH hatte oder sowas und dann aber gleichzeitig quasi sich verhält wie eine Prostituierte oder so, ne.
Ja, und da kommt ja dann auch Pädophilie mit ins Spiel, der, was ja auch gerade in der Branche sehr gang und gäbe ist und was ja auch verbreitet werden soll, auch hier in Deutschland haben das ja immer wieder auch die Grünen versucht und es wird auch mit, wenn man sich den Film von der Jungen Freiheit anguckt, den Doku-Film, da wird das ja auch thematisiert, wo da einfach, wie praktisch den Kindern über die Pädagogik eine Sexualität angeeignet wird, die praktisch noch gar nicht für deren Alter ist und auch wie das da teilt.
Sexualität der Vielfalt oder wie es
genau,
heißt, ne?
Genau, ja. Und das ist einfach ein Ding, das geht halt einfach nicht. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann weiß man auch ungefähr, warum die das machen. Praktisch wollen sie durch diese Sexualität nicht nur Pädophilie fördern, was kranken Psychopathen in den Eliten halt dient, sondern sie wollen die Menschen auch weiterhin isolieren. Und dazu dient ja auch Fernsehen mit seiner ganzen Oberflächlichkeit. Man will die Kinder von ihren wirklichen, natürlichen Werten wegholen und ihnen praktisch die vom System geschaffenen Werte aufoktroyieren, damit sie sich weiter an das System binden und ihre eigene Identität verlieren. Das sieht man auch, ist mir auch klar geworden, wenn man jetzt in zig Länder geht und da zig Unternehmen sind, die einfach global operieren, Nehmen wir jetzt mal Aldi oder McDonald's oder was weiß ich. Man geht in die verschiedenen Länder rein, man sieht überall immer ein ähnliches Bild und das raubt irgendwie den Charakter davon. Und dann kommen hier auch noch Menschen hin, die auch ihre Identität dann verlieren, weil sie sich weder mit ihrer Herkunftsland identifizieren können, noch mit dem Land, wo sie jetzt sind. Das hat man ja jetzt mit den ganzen, also schon seitdem praktisch diese ganzen Einwanderungswellen, nicht nur jetzt in die letzten Jahre, sondern auch praktisch die Arbeiterjahre vor Jahrzehnten, dass die auch
seit 1961 die türkischen Gastarbeiter zum Beispiel.
Genau, genau. Und die haben ja auch alles trägt dazu bei, dass Menschen ihre Identität verlieren und praktisch verwirrt werden sollen und dann in den Dingen, die praktisch das System halt anbietet, die Lösung findet. Mhm. Also das System schafft selber ein Problem. Es zerstört die Identität, schafft aber auch gleichzeitig die Lösung, indem es ihnen halt diese Identitäten gibt. Und gerade die Sexualität führt halt dazu, wie dieser ganze Genderwahn oder dieser ganze Geschlechterwahn, wenn man sich da nicht genau identifizieren kann oder mehr mit Sexualität und so identifiziert, das isoliert auch von dem klassischen Familienbild, von dem Zusammenhang, von der Gemeinschaft. Das macht Menschen zu Egoisten. Und genau das ist ja auch die Gesellschaft, die so praktisch die NWO auch erreichen will.
Mhm. Kann man vielleicht noch darauf hinweisen, die Doku heißt, glaube ich, Pornopeitsche und Pädophile im Klassenzimmer oder so von der Jungen Freiheit. Wie die Leute, die das auch nachschlagen wollen, dass es wirklich so krass ist, werden auch viele Sachen gezeigt. Wir haben nächstes Stichwort auch zu dem Thema Brutalität auch in den Medien.
Ne? Ja, also
beobachtest du das auch?
Ja, es ist so, wenn ich das beobachte, ich habe ja selber auch gezockt und man konsumiert auch Filme und so weiter und ich bin da, glaube ich, sehr nah dran an dem aktuellen Zeitgeschehen, was das so angeht. Und wenn ich mir einfach angucke, was da mittlerweile an Brutalität normal ist, alleine im Tatort, so was da für ein Maß an Brutalität mittlerweile an den Tag gelegt wird und einfach gesagt wird, ja, das ist jetzt Standard. Allein diese ganzen untoten Sachen, Zombies und so weiter, das sind Sachen, mit denen beschäftigen sich jetzt Kinder in der Grundschule oder noch früher. So, sollen die sich damit beschäftigen? Was bringt denen das? Und für mich hat es den Eindruck gemacht, dass es praktisch nur dazu dient, Menschen abzustumpfen. Also, dass man sich immer mehr an eine immer höhere Gewaltrate gewöhnen soll und man nachher irgendwie leer ist für wirkliche Sachen. Und dann führt das auch dazu, dass wir halt hier diese Zombie-Gesellschaft haben, die eben nicht Gefahren richtig erkennt und die gewisse Dinge nicht ernst nimmt. Wenn man denen jetzt praktisch Bilder aus dem Krieg zeigt oder so, die sind ja schon komplett abgestumpft, die kennen das ja schon kleine Kinder oder wenn sie gerade Jugendliche werden oder so, zocken ja hier schon die ganzen Gaming.
Oder Fernsehserien wie Walking Dead, da fliegt dann eben jemand der Kopf weg oder Gliedmaßen reißt ab, das ist dann alles egal. Ne?
Ja, oder wenn sie hier dann Battlefield spielen oder was weiß ich, die kommen ja da ziemlich schnell dran, auch mit der Technik. Dadurch, dass sie ja Smartphones schon relativ früh bekommen, auch an den Grundschulen laufen die Kinder schon mit Smartphones rum und so, als wäre es das Normalste auf der Welt. Und da konsumieren die natürlich sowas und das stumpft ab und führt halt dazu, dass praktisch so eine Zombie-Gesellschaft wirklich erzogen wird, die für wirkliche Sachen gar nicht mehr wahrnehmen kann, wirkliche Gefühle, sondern ja.
Die nächste Überforderung auch, was ich sehr spannend fand, auch aus dem Vorgespräch, was wir schon besprochen haben, wo ich gar nicht so drauf geachtet hatte, aber es ist mir dann auch bewusster geworden. Du hast es bei Kinderserien angesprochen, dass auch diese Kinderserien auch schon die für kleine Kinder sind. Jetzt nicht mal so schon, dass wir mit den Zombies oder so, das ist ja eigentlich nicht für die gedacht, aber auch diese Kinderserien, ne, dass sie zum Beispiel so krasse Farben haben oder so übertriebene schauspielerische Sachen. Vielleicht kannst du das nochmal beschreiben, wie du das beobachtest und wie da der Effekt auf Kinder zum Beispiel auch ist.
Ja, was ich einfach festgestellt habe, ist, wenn man sich früher Serien anguckt und heutige Serien, die haben einfach ein viel höheres Tempo heutzutage. Wenn man den Kindern heute das Material vorsetzt, was man denen früher vorgesetzt hat, also vorausgesetzt, die sind jetzt nicht damit aufgewachsen, dann sind die gleich sowas von gelangweilt. Die brauchen so ein hohes Tempo. Das sieht man ja allein auch an unseren Beiträgen oder so, die man macht. Einen Zuschauer über mehrere Minuten am Ball zu lassen, das ist ja schon wirklich nicht ohne. Deswegen mache ich meine Formate zum Beispiel, nebst dem, dass es für mich auch einfacher ist, aber auch kurz. Aber die Aufmerksamkeitsspanne, die ist sowas von gering geworden. Und das liegt halt auch gerade an sowas, weil praktisch, ja, weil die da sowas gewöhnt sind. Das Gehirn braucht das, es wird süchtig danach irgendwie. Und auch die, wie du es angesprochen hast, die Bilder, die Farben. Und wenn man sich anguckt, wie die Schauspieler, die dann in gewissen Serien am amerikanischen Fernsehen, praktisch in den Kinderserien, da rumlaufen. Die Schulen sind total krass neonfarben, dann laufen die total krass selber in so Klamotten rum und so. Das macht für mich, wenn ich das so sehe, dann denke ich mir immer so, bin ich hier gerade auf einem Drogentrip oder so. Das ist irgendwie so völligst übertrieben. Und auch die Art zu Schauspielern, irgendwie die Grimassen zu ziehen, das ist, hat alles ein Maß angenommen, was halt völligst übertrieben ist. Und ja, irgendwie das Gehirn gewöhnt sich an sowas und es braucht es auch. Und deswegen sind Kinder dann auch so unruhig und können so schlecht abschalten und so unkonzentriert oft. Und also ich finde, das ist auf jeden Fall eine sehr schlechte Entwicklung und man sollte sehr gut aufpassen, was man den Kindern da vorsetzt.
Und dann ist ja auch der Kontrast gleich noch dazu. Man hat auf der einen Seite dieses Übererregen von Medien so stark, dass es dann teilweise auch zum Abstumpfen führt. Das ist mit der Sexualität und mit der Gewalt, ist ja auch eine Übererregung dann, wo dann das Gehirn sagt, okay, tschüss. Auf der anderen Seite aber zwängt man die Kinder dann immer auch immer stärker in so den Alltag von Erwachsenen. Also du beschreibst es ja auch, an deiner Schule, ihr habt zwar die schönen Alternativen oder jetzt so AGs zum Beispiel und die außerschulischen Aktivitäten, aber innerhalb der Schule ist es ja dann doch auch ziemlich zack, zack, oder?
Ja, also es ist einmal vom Schulalltag, wenn man sich überlegt, dass die morgens, keine Ahnung, teilweise um 6 Uhr aufstehen müssen, dann bis 7 Uhr fertig und dann geht man dann aus dem Haus und muss dann um 8 Uhr in der Schule sein, dann geht das in dem Stundenrhythmus weiter. Und dazwischen ist gar keine Zeit zu entspannen. Es gibt Schulen, die haben praktisch sehr viele erfolgreiche Effekte erzielt, indem sie Meditation eingeführt haben und praktisch die Kinder da wieder zur Ruhe gebracht haben, dass sie sich auch mit sich selber, mit ihrem eigenen Körper beschäftigen mussten, auf sich, auf ihre Atmung konzentrieren mussten und so. Und so viele Dinge eingeführt und das war richtig gut, aber so, das sind halt so eher die Ausnahmen. Praktisch die Alternativschulen, die das dann so anbieten können oder Privatschulen. Aber so diese standardstaatlichen Schulen, die bieten das halt nicht an. Und die erziehen die Kinder in einem Rahmen, der denen das Selbstbewusstsein zerstört, der denen praktisch auch nicht zeigt, wo deren Fähigkeiten liegen und wo sie hingehen können und denen auch gar keine Möglichkeit zur Eigenentscheidung gibt. Also es ist ein stark autoritäres System. Ich habe nichts gegen Autorität. Das war früher sehr stark so, als ich aus der Schule rauskam. Da habe ich das gehasst, weil es so eine Willkür war. Autorität an sich ist nicht schlimm, solange Kinder es nachvollziehen können, warum jetzt eine Autorität da ist oder warum jetzt sowas gesagt wurde. Wenn aber jetzt das total willkürlich ist, weil der Lehrer sagt, ja gut, da steht im Lehrplan, wir machen das jetzt, du hast dich dafür zu interessieren und so, das funktioniert halt nicht. Mhm. Und ich habe auch Kinder da, für mich sind jetzt die Kinder, die im Unterricht da sitzen und in der Gegend rumgucken, die nicht aufpassen, wir haben Kinder, die gehen aus der Klasse raus, da kannst du auch nichts machen. Das sind eigentlich die Kinder, wo sehr viel Potenzial drin liegt. Die zeigen das zum Beispiel auch außerhalb praktisch des trockenen Unterrichts, wenn die da in ihren Lagern bauen oder wie auch immer. Aber die werden in diesem System gar nicht wirklich wahrgenommen und anerkannt, sondern man sagt ihnen immer, ja, du bist schlecht, weil du dich hier nicht drauf konzentrierst und so. Kinder sind in so einem Fall nicht unkonzentriert, sie sind gelangweilt. Der Stoff interessiert sie einfach nicht, zumindest auch nicht, wie es beigebracht wird. Anstatt mit Kindern irgendwie Bienen anzugucken, geht man hin und schlägt den Buch auf und sagt denen, ja, hier, so
ist guck dir die Biene im Buch an. Das sind die Flügel, das ist das Element, das ist das Element.
Ja, und so trocken wird denen das so größtenteils beigebracht in diesem Schema. Und es wird auch überhaupt nicht danach geguckt, wofür interessiert sich das Kind gerade, womit beschäftigt es sich, was läuft da gerade zu Hause ab, ist das Kind überhaupt aufnahmefähig momentan dafür. Es gibt ja so viele Dinge, die auf so ein Kind einwirken. Gerade Kinder können das nicht so einfach wegstecken, auch Jugendliche nicht. Und ich habe das sehr viel erlebt, dass man eher außerhalb des Schulrahmens sehr viele Stärken der Kinder und Jugendlichen hervorholen kann, die das System einfach unterdrückt und kaputt macht. Und viele Eltern sehen das leider als normal, dass die Kinder dort zur Schule geschickt werden und sehen nicht die Verantwortung, die sie haben als Elternteil und dass sie die Kinder in so eine Institution schicken. Die ignorieren das, was da praktisch stattfindet, dass Kinder so einer willkürlichen Autorität ausgesetzt werden und so sehr an ihr Selbstbild kaputt gemacht wird, dass Dinge entstehen wie Mobbing oder irgendwie psychische Probleme später, auch gerade in der Jugend oder was weiß ich.
Gekränkte Egos.
Ja, gekränkte Egos, die sich dann in den Mahnwachen zeigen können. Und es sind einfach so viele Sachen, die da praktisch erst gebaut werden, die dann nachher zu diesen ganzen gesellschaftlichen Problemen führen, die wir halt haben. Und allein auch die Struktur, dass Kinder 5 Tage die Woche von ihren Eltern getrennt sind, von ihrem eigentlichen Umfeld getrennt sind durch die Schulpflicht und praktisch aus ihrem sicheren Umfeld rausgenommen werden und praktisch zu Fremden gesteckt werden, auch schon im Kindergarten, das ist überhaupt nicht normal. Man sieht das, viele sehen das als normal, aber für mich ist das total krank. Also wenn ich mir überlege, also ich als Erzieher sage das ja, wenn ich mir angucke, dass Eltern ihre Kinder da praktisch dran, also es gibt die Eingewöhnungsphase in Kindergärten, wo praktisch wir Erzieher dann lernen sollen oder mit den Kindern so uns auf die Kinder einstellen sollen und den Kindern die Ruhe geben, dass sie sich an die neue Umgebung gewöhnen können. Im Endeffekt ist das ein Trauma, was da abgebaut wird. Die Kinder werden da reingesteckt, von ihren Eltern getrennt und ja, ab dem Zeitpunkt, bis sie dann, was weiß ich, 16 oder 18, 19 sind, sind die den größten Teil ihres Lebens in der Institution, wo die selber überhaupt nichts über ihr Leben mitbestimmen können. Und die ganzen neurowissenschaftlichen Kenntnisse, die es seit Jahrzehnten gibt, werden komplett ignoriert. Also man hält die Kinder eher dumm und ignoriert diese ganzen neurowissenschaftlichen Kenntnisse, die einfach viele Dinge, wie Unterricht gemacht wird, komplett widerlegen und sagen, dass es extrem schädlich ist und überhaupt nichts bringt, nebst dem, dass das Wissen überhaupt nicht behalten wird, weil eben sehr einseitig gearbeitet wird und nicht auf verschiedene Wahrnehmungsebenen. Und
auch die Selbstwirksamkeit, die dort verloren geht. Ne?
Genau.
Vielleicht noch mal als Abschlussgedanken, würde mich immer noch interessieren, gerade aus der erzieherischen Sicht. Wir hatten jetzt Mahnwachen, wir hatten auch die Schule und das eine führt ja so zum anderen, wie wir so ein Stück weit gesehen haben. Es ist natürlich ein bisschen zu einfach dargestellt jetzt, dass es die Erziehung oder die schulische Erziehung das bei jedem jetzt so bewirkt hat und wir haben ja auch bei der Mahnwache jetzt konkret schlecht geredet. Ne? Aber mich interessiert einfach von der gesellschaftlichen Zielstellung, welche Richtung sollten wir da auch gerade von der Erziehung her gehen? Kann man auch auf Erwachsene natürlich anwenden und aber auch auf Kinder eben. Also man beeinflusst sich ja auch als Erwachsene gegenseitig. Ne? Und eben auch bei Kindern. In welche Richtung sollte man da gehen, dass wir, wo du sagst, dass wir eine Gesellschaft haben oder in eine Gesellschaft kommen, wo wir auch wieder, sag mal, sich Leute kooperativ wieder zusammenschließen, sie selber gesund sind, sich selber wohlfühlen in ihrem Leben. Was müssen wir dafür tun?
Auf jeden Fall erstmal die Kinder ernst nehmen. Also sie nicht einfach nur als kleine Wesen sehen, die keine Ahnung vom Leben haben, sondern Kinder wissen oft sehr genau, was sie wollen und wie sie sich weiterentwickeln und so. Das sieht man allein, wenn Kinder laufen lernen. Die haben schon eine gewisse Idee, was sie interessiert und den Kindern einfach Vertrauen geben, dass sie gewisse Dinge lernen. Oft sagen viele Leute, ja, wenn der Staat ihnen das nicht beibringt, dann lernen sie es nicht. Was für ein Nonsens, wenn allein mit Mathe zum Beispiel, da kannst du dem Kind einfach sagen, ja gut, wenn du jetzt nicht rechnen lernst, dann könnte ich dich ja theoretisch den ganzen Tag bescheißen mit Taschengeld. Weißt du ja gar nicht, wie viel du kriegst oder was weiß ich. Oder wenn du einkaufen gehst oder so, dann kann dir der Verkäufer viel weniger wiedergeben und so. Man muss es den Kindern halt schmackhaft machen. Und man kann sich jetzt nicht einfach nur dahin fletzen und sagen so, ja, guck, wie du klarkommst. Und auch dass da gerade diese Sozialkompetenz, das ist das, was am wichtigsten von allem ist. Erst wenn ein Mensch eine gewisse Sozialkompetenz hat, ein gewisses Selbstbewusstsein, ein Bewusstsein über seine eigene Person, ist er bereit, Kenntnisse anzunehmen und Wissen anzunehmen. Und auch sehr wichtig ist es, sich mit Neurowissenschaft zu beschäftigen. Zum Beispiel kann ich da sehr stark Gerald Hüther empfehlen. Neurowissenschaftler, der sich auch sehr viel für freie Schulen einsetzt, wo Kinder eben den Unterricht mitgestalten können, auch die Schulregeln selber mitgestalten. Das ist nichts einfach, was sie aufoktroyiert bekommen, sondern sie haben es selber mitgestaltet und wissen demnach auch viel eher, was drinsteht und warum sie sich dran halten sollen, weil sie haben sich selber die Regeln gegeben. Und dass man das einfach nicht ignoriert, auch wie Lernen funktioniert. Also wie gesagt, dass die Neurowissenschaft hat das längst widerlegt, wie dieses Lernschema heute staatlich größtenteils gemacht wird, sondern dass man den Kindern, es wurde, um es mal ganz einfach auszudrücken, gesagt, man kann den Kindern gar nichts beibringen. Kinder können sich nur selber was beibringen. Das ist auch das, wie ich als Erzieher gelernt habe, Kindern Wissen zu vermitteln, indem man eben nicht hingeht und den Kindern was aufoktroyiert, sondern ich habe es bis zum Kindergarten so beigebracht bekommen, man soll die Kinder intensiv beobachten und dann aus den intensiven Beobachtungen, die man macht, die natürlich im Alltag schwer machbar sind, aber zumindest vom Schema sollte es so ablaufen, dann sollte man hingehen und den Kindern was anbieten, was, wofür es sich gerade interessiert. Und das lernt es selbstständig und ja, halt, wie man sagt, also selbst und ständig. Also es muss sich, man muss es nicht zwingen, sich zu konzentrieren, es wird sich automatisch konzentrieren. Und ja, das sind halt so die Dinge, die ich, wo ich sage, das muss man auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall beachten, ja, wenn so, um halt eine gesunde Gesellschaft zu erziehen. Also wie gesagt, erziehen kann man eigentlich nicht. Man kann es nur vorleben und Kinder machen es nach. Also das auch. Also ja, das wäre es eigentlich. Ja.
Die Kinder sind unsere Zukunft und die Kinder der Vergangenheit sind die heutige Gegenwart, die Menschen, die heute Deutschland gestalten. Das heißt, ein ganz wichtiger Punkt, auch zu schauen, wie gehen wir mit unseren Kindern um und wie gehen wir auch miteinander um und wo kann man vielleicht auch alte Traumata wieder auflösen und wo verhindert man vielleicht, dass neue Traumata für die zukünftige Generation jetzt im Heute entstehen. Miro von Unblocked, vielen Dank, dass du heute hier warst und uns da Rede und Antwort gestanden hast zu dem Thema. Wo können dich Leute finden?
Ich habe eine Webseite, unblocked.info, aber man findet das, wenn man unblocked einfach auch eingibt, auch bei Facebook. Ich habe auch einen Instagram-Account und keine Ahnung, also vielleicht werde ich auch irgendwann andere Medien nutzen, aber unter dem, praktisch unter dem Namen findet man das alles.
Mhm. Ja. Miro, vielen Dank dafür. Liebe Zuschauer, danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Tschüss.